Wir wollen heute Abend aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, von Vers 12 anlesen. Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also hast auch du solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten, gleicherweise. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und weiß, dass deiner letzten Werke mehr sind als der ersten. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, auf dass sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie in ein Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Jezabels Werken. Und ihre Jezabels Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Herzen und Nieren erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Soweit heute Abend. Noch einmal zur Information. Das gestellte Thema war Grundsätze der Versammlung. Und ich sagte am Montag, dazu hätten wir durchaus den ersten Timotheusbrief zur Hand nehmen können. Wir hätten auch den langen ersten Korintherbrief zur Hand nehmen können. Wir hätten auch die beiden Petrusbriefe zur Hand nehmen können. In all diesen Briefen stehen die Grundsätze verzeichnet, die uns als Gläubigen, als solche, die den Geist Gottes empfangen haben, wiedergeboren sind, durch den Geist Gottes und die Heiligen Schriften bekannt gemacht werden. Selbst dabei würden wir feststellen, dass schon bald nach dem Auftauchen oder Bekanntwerden und Sichtbarwerden der Gemeinde, der Versammlung des lebendigen Gottes, nicht nur die Wirkungen des Geistes Gottes sichtbar wurden, zu einem guten Zeugnis in dieser Welt, sondern schon bald auch die Wirksamkeit des Gegenspielers und des Feindes unserer Herzen, Satans. Und schon bald lesen wir in den Briefen der Apostel, dass die Gläubigen, die nun dem Herrn anhangen sollten, dass die Leben aus Gott hatten, manches vergaßen. So ist praktisch das Stichwort im 1. Korintherbrief. Wisst ihr nicht? Es ist interessant, solche Stichworte einmal sich zu merken, anzustreichen. Man möchte sagen, im 1. Korintherbrief wimmelt es von dieser Frage des Apostels. Wisst ihr nicht? Und er sagt ihnen ganz offen, dass er sie bei seinem vielmonatigen Aufenthalt in Korinth über alles unterrichtet habe. Sonst hätte er ja nicht sagen können, wisst ihr nicht? Er musste sie tatsächlich an vieles erinnern. Warum? Weil in ihren Herzen nicht allein der Geist Gottes wirksam werden konnte. Und wie er ihnen das schreibt, weil sie nicht nur nicht geistlich, sondern sogar fleischlich dachten. Das steckt bei uns bis heute drin. Wir haben noch nicht den Leib der Herrlichkeit, in dem das alte Ich sich nicht mehr befindet. Wir haben neben unserem alten Ich, das sündig ist durch und durch die Wiedergeburt, das neue Leben bekommen. Und diese beiden Leben haben ganz bestimmte Charaktereigenschaften. Das neue Leben ist aus Gott und hat die Natur Gottes, von der wir wissen, und das schreibt auch der Apostel Johannes, dass die Natur Gottes darin besteht, dass ein Wiedergeborener nicht sündigen kann. Das hängt mit dieser Natur Gottes zusammen. Aber wir haben nicht nur sie seit unserer Wiedergeburt, wir haben auch den alten Menschen noch. Und er ist genau das Gegenteil von dem, was die Natur Gottes ist. Das ruft in unserem Leben Diskrepanzen hervor. Und es geht darum, uns der Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu öffnen und dem Neuen zu leben. So wie wir das ja auch rein äußerlich gesehen in unserem Taufbekenntnis haben. Ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und das ist gewiss das neue Leben, das das Wohlgefallen Gottes erregt und das in der Kraft des Heiligen Geistes alleine gelebt werden kann. Aber so sagte ich bereits schon am Montagabend, die Grundsätze zu wissen, die Versammlung Gottes auszeichnen sollen in dieser Welt, ist für viele schon eine recht heikle Sache geworden, weil sie jene Grundsätze, die wir im Neuen Testament finden, einfach nicht mehr heute als aktuell anerkennen wollen. Ja, für damals. Und dahinter verbirgt sich dann das eigene Ich mit seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und wie viel Not gibt es in den örtlichen Gemeinden, Versammlungen, um mit diesen Dingen doch in geistlicher Weise fertig zu werden. Wie viele sind es, die pro forma die Versammlungen der Gläubigen besuchen, weil sie glauben, das gehörte sich so, das gehörte mit zu einem christlichen Leben, tut's ja auch, aber die in Bezug auf ihr eigenes Leben, sich selber leben und genau den Grundsätzen der Versammlung, die Gott aufgestellt hat, die wir zu beachten, gehorsam zu befolgen haben, einfach nicht folgen wollen. Deswegen war meine Überlegung dahin gegangen, weil so viel Oberflächlichkeit sich heutzutage in unserer Mitte zeigt, uns den einmal vor Augen zu stellen, dem wir die Rechenschaft schuldig sind. Und ich sagte, das ist streng genommen nicht der liebe Heiland, das ist streng genommen nicht unser Retter, das ist streng genommen nicht der gute Hirte. Es ist der, den wir in Offenbarung 1 im letzten Teil des ersten Kapitels beschrieben finden. Und weil die Kenntnis dieses Herrn als dem Beurteiler seiner Versammlung, als dem Richter der ganzen Erde einfach nicht mehr aufgeschlossen sind, deswegen glauben wir, wir könnten uns benehmen, wie wir wollen. Wir haben nun nicht nur an dieser Stelle der Heiligen Schrift die Heiligkeit, die Oberhoheit und die Würde und auch die Macht, Gericht zu halten, bei unserem Herrn gesehen und entdeckt. Wir haben auch gesehen, wie er schon zur Zeit des Apostels Johannes an 7 besondere Versammlungen in Kleinasien je einen Brief absandte. Und jeder dieser 7 Briefe ist in seiner Überschrift, in der Vorstellung des Herrn der Versammlung, mit einem besonderen Prädikat aus seiner Erscheinung gemäß Kapitel 1 versehen. Und wir haben schon bei dem Sendschreiben an Ephesus gestern Abend gesehen, dass der Herr bis auf den Grund des Herzens sieht, dass er anerkennt, aber dass er auch die Motive sieht, die zu einem christlichen Eifer und Fleiß verleiten. In Ephesus, so haben wir uns gesagt, war äußerlich gesehen alles in Ordnung. Man achtete sogar recht streng auf die, die sich unter dem Namen Apostel vorstellten und ihre Dienste tun wollten. Man lehnte sie ab, weil man sie als Lügner erfunden hat. Es war Arbeit, es waren Werke da. Das alles anerkennt der Herr. Aber seine durchdringenden Augen schauen unter diese geordnete Oberfläche einer damaligen Versammlung, der in Ephesus. Und er muss ihnen sagen, all eure Ordnung existiert um ihrer selbst willen. Euer Herz steht nicht mehr auf meiner Seite. Ihr habt mich, eure erste Liebe, verlassen. Unser Herr lässt sich nicht täuschen, so sagte ich gestern Abend. Er schaut nicht nur auf das Innere einer örtlichen Versammlung, er schaut sogar auf das Innere eines jeden Einzelnen, der zu dieser örtlichen Versammlung gehört. Und deswegen, das finden wir ja auch nach jedem Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes den Versammlungen sagt. Wir merken, dass die Versammlung in Smyrna nicht verantwortlich gemacht wurde für den Übelstand in Ephesus. Wir merken, dass Ephesus nicht verantwortlich gemacht wird für den Zustand in der Versammlung Sardes oder Thyatira oder Pergamus. Selbst nicht die Versammlung, die in ihren Werten, die sie bei dem Herrn aufzuweisen hat, die Versammlung in Philadelphia, wird nicht verantwortlich gemacht für die übrigen 6 Versammlungen. Jede steht für sich vor dem Herrn. Und so ist das bis heute geblieben. Und deswegen ist das so ernst. Wir mögen uns vielleicht hier in Mettmann ein gutes Selbstzeugnis geben, noch nicht einmal mit schlechtem Gewissen. Aber deswegen können wir nicht sagen, bei uns ist alles in Ordnung. Der Herr deckt das auf. Er sieht unser Begehren, wenn wir ihm dienen möchten, aus der echten Herzensliebe heraus. Und das findet zuerst einmal seine uneingeschränkte Anerkennung. Er hat seine Liebe uns darin geoffenbart, indem er uns von unseren Sünden gewaschen hat. Das ist ja einer der Eingangsverse des letzten Buches der Bibel. Dem, der uns liebt. Und das bleibt bestehen, meine Lieben, ganz gleich, wo wir innerlich stehen mögen. Ob du im Abseits stehst oder ob du mit ganzem Herzen dabei bist und die Liebe des Herrn Jesus in deinem persönlichen Leben erwiderst, ihm bleibt das alles nicht verborgen. Das eine deckt er auf, wie auch an dem anderen sein Gefallen findet, und es ruft seine Gegenliebe wach. Nun das zu den Sendschreiben. Wir erkennen also anhand dieser 7 Sendschreiben, was dem Herrn nicht gefällt. Er sagt das ganz offen. Er hält nicht hinter dem Berg, er treibt keine Schönfärberei. Er sagt das ganz offen. Und so haben wir auch heute Abend gelesen, dass er in Bezug auf die Beurteilung der Versammlung in Pergamus Anerkennungen ausspricht und auf der anderen Seite sagt, ich habe wider dich. Manche entledigen sich der Verantwortungen, die ihnen hier aus den 7 Sendschreiben zukommen, mit der einfachen Auslegungsweise, die viel zu wünschen übrig lässt, indem sie sagen und auslegen, der Zustand von Ephesus ist mit der Apostelzeit zu Ende gekommen. Der Zustand von Smyrna, die Verfolgungen, die haben im Jahre 300 nach Christi ihren Abschluss gefunden. Der Zustand von Pergamus, das ist die Weltkirche geworden. Aber auch der wird wieder abgelöst durch die katholische Kirche. Sie werden direkt persönlich, die durch Thyatira charakterisiert ist. Und Sardes ist die Zeit unmittelbar nach der Reformation. Wenn wir eine solche Betrachtungsweise, die eine kleine Berechtigung haben mag, weiter durchdenken, dann finden wir an keiner Stelle irgendeine persönliche Mahnung. Wir sollten aber berücksichtigen, dass damals zur Zeit des Apostels Johannes diese 7 Versammlungen zur gleichen Zeit, das heißt nicht nacheinander, lebten und dass zur gleichen Zeit ein 7-fach unterscheidender Zustand in ihnen von dem Herrn gefunden wurde. Und wenn wir die Geschichte der Christenheit bis heute einmal verfolgen, zurückverfolgen, dann mögen wir ja über den Daumen gepeilt gewisse Zeitabschnitte haben und bemerken, die diesen und jenen Charakter dieser oder jener kleinasiatischen Versammlung von damals entspricht. Aber wir stolpern zumeist dann schon bei dem Sendschreiben an Smyrna. Da kann man nicht sagen, dass nur von nach den Zeiten der Apostel bis unter der Herrschaft Konstantins des Großen die Verfolgungen um Jesu Willen stattfanden und seitdem hätten wir keine Verfolgungen mehr. Wir wissen selbst aus eigener Anschauung, aus dem, was unsere Missionsberichte uns weitergeben, dass an vielen Stellen in dieser Welt die Gläubigen, die Versammlung, die Gemeinde des lebendigen Gottes durch starke Verfolgungen geht. Darüber können wir uns nicht hinwegtäuschen. und können nicht sagen, nun, das waren damals die fast 300 oder 250 Jahre, wo in dieser Welt die Christenverfolgungen getobt haben. Das ist schon ein Nachweis dafür, dass wir diese 7 verschiedenen Zustände nicht einfach chronologisch einordnen können und sagen, das ist jetzt schon bald 2000 Jahre her oder das ist 1600 Jahre her. Da laufen wir verkehrt. Die Versammlungen bestanden zur selben Zeit. Und ist das nicht auch bemerkenswert, dass sie zur selben Zeit mit solch unterschiedlichen inneren Zuständen bestanden? Das setzt sich bis heute fort. Wir brauchen noch nicht einmal örtliche Versammlungen miteinander zu vergleichen, selbst wenn sie dieselbe geistliche Herkunft haben, wie wir das zu sagen pflegen. Welche Unterschiede bestehen? Da mag es sein, dass sich welche einfach einordnen müssen unter das Urteil von Ephesus. Und andere müssen sich einordnen unter das, was der Herr Smyrna zu sagen hat, weil sie verfolgt werden. Und andere müssen sich einordnen unter das, was wir heute Abend vom Pergamus lasen und so weiter. Aber jetzt wird die Sache nicht pauschaler, indem wir sagen, nun, wir mögen hier in Mettmann an dieser Stelle und in diesem Hause vielleicht uns dem Zustand irgendeiner dieser 7 Versammlungen nähern oder darstellen. Die Sache wird ganz persönlich, meine lieben Brüder und Schwestern. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wir haben also das Urteil des Herrn, das er hier über die 7 Versammlungen ausspricht und festgeschrieben hat bis heute in seinem Wort, dass wir das Urteil oder die Urteile des Herrn über die Seinen ganz persönlich einmal hören müssen. Und wir müssen uns ganz persönlich fragen, ja, wo stehe ich denn? Noch nicht einmal, wo stehen wir hier in Mettmann? Wo stehe ich denn? Und das ist ja die ernste Verantwortung, die dabei auf jeden von uns, der ein Glied am Leibe Christi ist, zukommt. Und da ist es ebenso notwendig, dass du und ich davon Kenntnis nehmen müssen, welchen Herrn wir haben. Und ich sage, es ist nicht der Herr hier vorgestellt, der in Geduld und Langmut und in Hirtentreue pflegt und sorgt und schützt und behütet. Es ist der Herr, der mit Feueraugen auf mich und dich sieht und sehr wohl weiß, wie es in deinem und meinem Herzen aussieht. Und damit kommen wir tatsächlich zur Eigenverantwortung. Und ich sagte gestern schon, keiner von uns, der hierhin gehört, kann sagen, dafür sollen einmal die Brüder sorgen, die die Verantwortung tragen, die da vorne am Tisch sitzen. Wer gehört zu den Überwindern? Der Einzelne, sagt der Herr. Wer überwindet, dem werde ich geben. Und von da aus sind diese 7 Sendschreiben von einer ganz ursprünglichen und ganz für mich persönlichen Bedeutung im Hinblick auf das, was der Herr in meinem Leben feststellt. Und das habe ich zu akzeptieren, denn er hat das rechte Urteil über mich. Er zeigt mir den Weg, wie das gestörte Verhältnis wieder zurechtkommt, Buße tut. Er zeigt mir den Weg, dass ich ihn respektieren muss. Er sagt ja, ich habe die 7 Sterne, die 7 Versammlungen, ihre Verantwortlichkeit in meiner Hand. Mir läuft niemand weg. Das ist auch ein Trugschluss, den nicht nur die Ungläubigen immer wieder aufweisen, indem sie sich einfach nicht ansprechen lassen. Wie oft muss man es ihnen sagen, wenn man sie trifft? Sie laufen dem Herrn nicht weg. und ob sie ihn leugnen und ihn nicht wahrhaben wollen, ob sie in Bezug auf die Naturgeschichte und die Weltgeschichte an einen Urknall glauben oder was auch immer, daran stört sich Gott nicht. Es steht sogar in der Bibel, dass Gott über solche Menschen im Himmel lacht. Wie kann man nur so unweise sein, so töricht sein, sagt ja Psalm 14, zu behaupten, es gibt keinen Gott. Damit diskutieren wir Gott nicht weg. Er lacht darüber. Wir müssen alle kommen, wenn er sagt, und dann haben wir keine Entschuldigungen mehr. Und ich wollte nur sagen, das, was wir also hier lesen, auch heute Abend von Pergamus zum Beispiel, ist meine und deine Verantwortung ganz persönlich. Auch die Verantwortung einer örtlichen Versammlung. Das wird besonders deutlich, wenn wir Vers 13 lesen. Ich weiß, wo du wohnst. So genau ist der Herr informiert. Ihr alle, die ihr hier in Mettmann und der näheren Umgebung wohnt, ihr könnt euch schon ein Urteil über diesen Ort erlauben. Ihr kennt ihn ja. Ihr wisst zum Beispiel, welche Versuchungsmöglichkeiten im öffentlichen Leben im Bereich von Mettmann da sind. Da wird es manche Gegenden geben, die werdet ihr meiden. Oder sie werden euch zur Versuchung werden. Und so weiß der Herr, was in Mettmann los ist. Ich weiß, wo du wohnst, sagt er der Versammlung in Pergamon. Und jetzt kommt es, wo der Thron Satans ist. Ihr möchtet vielleicht sagen, so weit sind wir mit Mettmann noch nicht. Aber der Herr weiß trotzdem, wo ihr wohnt. Nicht nur den Platz Mettmann, den er auf dem Atlas findet. Und er braucht noch nicht einmal solch ein Orientierungsmittel dazu. Pergamus musste er sagen, da wo ihr wohnt, ist der Thron, der Herrschaftssitz. Die Machtkonzentration Satans. Das bedeutet für Pergamus, ich weiß nicht, ob die das vorher schon mal gehört haben, Alarmstufe 1 für uns als Versammlung. Wir Christen sind Fremdlinge in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist in dem Himmel. Aber dass wir da wohnen können, wo der Thron Satans ist, das sagt doch mehr aus. Alarmstufe 1. Da, wo Satan in seiner ganzen Wirksamkeit durch Unreinigkeit, Widergöttlichkeit, Perversion sitzt und regiert, da wohnt damals in Pergamon eine Versammlung des lebendigen Gottes. So genau besieht der Herr sich unsere Versammlungsorte. So wusste er ja auch in Smyrna. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut und die Lästerung. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und dann spricht der Herr dieser notleidenden Versammlung, durch Verfolgung bis in den Tod bedrohten Versammlung in Smyrna, welche Trostworte zu. Wir mögen vielleicht denken, was sind das für harte Worte, die uns in den Sendschreiben vom Herrn zugerufen werden. Aber seht einmal die Worte, die der Herr den Gläubigen in Smyrna spricht. Sind das harte Worte? Er sagt selbst, ich kenne deine Drangsal. Wieso? Er sah sie ja. Aber das bedeutet an dieser Stelle nicht das Kennen. Man kann auch hier folgern und aus diesem Ausspruch des Herrn schließen: Ich bin durch dieselben Drangsale gegangen. Ich bin durch dieselben Drangsale gegangen. Ich weiß, was Verfolgung ist. Ich weiß, was Martyrium ist. Ich weiß, wie Juden sich verhalten können. Und ich weiß, was Sterben ist. So darf man dieses Wörtchen des Herrn, ich kenne deine Drangsal, tatsächlich übersetzen. Die Gläubigen jener Versammlung, die wussten, als der Herr sie so ansprach, ach, wie gut, dass einer uns versteht. Aber der Herr bleibt ja nicht dabei stehen. Er sagt, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Mit anderen Worten, eine geringe Zeitspanne. Wie sagt der Apostel Paulus, dass wenn der Herr uns prüft, er es nicht unmenschlich tut, sondern er weiß, was wir zu tragen vermögen und dass er mit der Prüfung deren Ausgang schon festgelegt hat. So bringt der Herr das persönlich hier, den Notleidenden in Smyrna zum Ausdruck. Ich wollte nur damit sagen, der Herr kennt, er weiß, wo wir wohnen. Er weiß auch, was der Thron Satans bedeutet. Er hat ja unmittelbare Bekanntschaft mit ihm gemacht. Der Fürst dieser Welt kommt, sagt er, wenige Stunden vor seiner Gefangennahme. Und was hat er durchmachen müssen? Die geballte Gewalt Satans konzentrierte sich auf diesen einzig einen. Man könnte sagen, nichts anderes interessierte Satan in jenen 3 Tagen und 3 Nächten, als diese Persönlichkeit Jesu von Nazareth. Der musste weg und möglichst auf eine schimpfliche und schmerzliche Art und Weise. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Seht, das leuchtet auch durch die harten Worte des Herrn Jesu durch. Er hatte Erfahrung mit dem Erdenleben gehabt. 30 Jahre oder etwas länger. Und wie ist man mit ihm umgesprungen? Er kam in den Herrschaftsbereich Satans. Und merken wir nicht, da wo er auftritt, und da belagern ihn die Dämonen. Wo er auftritt, da gibt es nur Leiden und Schmerzen. Blindheit und Taubheit, Gebundenheiten noch und noch. Satan mobilisiert seine Truppe. Ich weiß, wo du wohnst. Wo der Thron des Satans ist. Und jetzt kommt etwas Schönes. Und du hältst fest an meinem Namen. Man sieht das förmlich plastisch vor sich, wie diese Gläubigen der Versammlung dort festhalten an ihm, dem verachteten und vor allen Dingen bei den Juden verachteten Namen. Du hältst fest an meinem Namen. Das war nicht nur ihr Haltepunkt, sondern das erfüllte ihre Herzen. Und ich meine, man hörte das innere Beteiligtsein des Herrn hier aus diesem Wörtchen, du hältst fest an meinem Namen. Ich bin gewiss, dass in Pergamon, wie Antipas, auch noch andere Brüder gewesen sind, die ganz stark ihren Weg gingen, nicht nach rechts und links wichen. Antipas heißt zu Deutsch, einer gegen alle. Haben sie an Antipas festgehalten? Sie haben, sagt der Herr, an meinem Namen festgehalten. Oder betonen wir es noch direkter, an meinem Namen festgehalten. Und ist das nicht bis heute ein Rezept, ihr lieben Brüder und Schwestern? Was heißt das? An dem Namen des Herrn Jesu festhalten. Das bedeutet nicht nur zu bekennen, ich glaube an ihn, Er ist mein Retter. Nein, das an seinem Namen festhalten ist das, was die Alten im alten Bunde schon gesagt haben. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht dahin und ist in Sicherheit. Ist das der Name des Herrn auch so für dich? Weißt du noch jemand anders, an dem es sich festzuhalten lohnte? Du hältst fest an meinem Namen. Das muss für den Herrn kostbar gewesen sein, den Geschwistern in Pergamos dieses Zeugnis ausstellen zu können. Ich kann mir das denken. Wenn jemand, das ist ja schon im menschlichen Leben so, auf seinen Weggenossen baut und ihm vollständig vertraut, selbst wenn es durch Schwierigkeiten geht, ich kann mich auf ihn verlassen, ich stehe auf seiner Seite, das ist schon im menschlichen Miteinander eine außerordentliche Festigkeit, gibt Festigkeit. Zumal, wenn es sich dann nicht um irgendeinen Namen handelt, sondern, wie sagt der Herr, an meinem Namen. Ach, eigentlich müssten wir jetzt bei diesem Lobeswort des Herrn etwas länger stehen bleiben. Halten wir fest an seinem Namen. Ist er unser Ein und Alles? Vertrauen wir ausschließlich auf ihn? Kann er seine Freude daran finden? Wie manches müssten wir ihm bekennen, wo wir auf andere Dinge und vielleicht auch auf andere Personen vertraut haben. Du hältst fest an meinem Namen? Und jetzt kommt das Nächste. Und du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Na, lege es, der hat gesagt, und ihr habt euren Glauben nicht verleugnet. Sie glaubten doch an ihn. Nein, sagt er, ich habe euch beobachtet. Ich weiß, wo du wohnst. Du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Das ist was anderes als unser Glaube. Auch wenn er sich auf den Herrn Jesus gründet. Was ist denn der Glaube des Herrn Jesu? Jakobus sagt es in seinem Brief. Geliebte Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit. Jakobus ist der Halbbruder des Herrn gewesen. Jakobus und seine Brüder glaubten nicht an Jesus. Aber später hat der Herr mit Jakobus gesprochen. Und dann wurden die Brüder gläubig an ihren Halbbruder. Aber so haben sie ihn nicht mehr genannt. Hab den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit. Den hatten sie erlebt, den Glauben Jesu. Den hatten sie als solche, die zur selben Familie gehörten, die Maria als ihre Mutter hatten und Josef als ihren Vater. 30 Jahre lang oder etwas weniger als 30 Jahre in Nazareth, in der Familie, im Dorfe und im Geschäft ihres Vaters Josef erlebt. Der Glaube unseres Herrn Jesus, sagt Jakobus, des Herrn der Herrlichkeit, den gilt es zu haben. Und dieser Glaube Jesu, der fing tatsächlich nicht erst mit der Krippe an, sondern fing mit seiner Menschwerdung an. Und diesen Glauben hat er aufrecht gehalten bis in den Tod. Im Sterben vertraute er im Glauben seinen Geist Gott an. Du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Das ist eine Sache, die lässt uns selber fragen. Das geht nicht nur darum, dass du und ich an Jesus Christus glauben. Seinen Glauben gilt es nachzuahmen. Und ich denke, wir merken dann schnell, dass das etwas anders ist als ein Bekenntnis, was noch so ehrlich sein mag. Mein Glaube, sagt der Herr hier, er lässt sich darüber nicht weiter aus. Aber er hat diese Gläubigen im Pergamus in ihrem Leben beobachtet. Sie verhalten sich so, wie ich mich im Glauben auf dieser Erde während dieser etwas mehr als 30 Jahre verhalten habe. Und er fand bei Gott eine einmalige Bestätigung, ein einmaliges Lob. Du bist mein geliebter Sohn. In dir oder an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und die Botschaft nach dem Hebräerbrief lautet, dass er um seiner Frömmigkeit willen von Gott erhört worden ist. Ihr habt meinen Glauben nicht verleugnet. Ich sehe, dass meine Zeit bald um ist. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mich bei diesen beiden Lobesworten des Herrn Jesu so lange aufgehalten habe. Wünschten wir uns das doch, Herr, dass mein Glaube dem deinen ähnlicher würde, dass ich weiß und wüsste, was dein Name mir bedeuten soll und bedeuten kann und eigentlich auch müsste. Du hast an meinem Namen festgehalten und du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Es gibt ja die Möglichkeit, zwar gläubig zu sein, aber das Muster unseres Glaubens, das Vorbild unseres Glaubens, Jesus, der Sohn des Menschen, einfach nicht nachzuahmen. Man glaubt, man habe den Versicherungsschein in der Tasche. Und wenn du wirklich an ihn glaubst, hast du ihn in der Tasche. Aber das besagt noch nicht, dass du ein Nachahmer Jesu Christi bist. Ich kann das auch nicht von mir behaupten. Aber wir haben hier zwei Worte, die geben uns außerordentlich viel zu denken. Und stellt euch vor, in einer Welt, von der der Herr sagt, du wohnst da, wo der Thron des Satans ist. Ich denke, das ist ein Zeugnis, das macht uns deutlich, wen wir nachzuahmen haben. Und dann kann man nicht sagen, dass die Grundsätze, die der Herr, unser Gott und unser Herr Jesus Christus seiner Versammlung gegeben hat, dass die mich nichts angehen. Das ist nicht nur ungehorsam, sondern es ist das Gegenteil von dem Glauben Jesu Christi. Nicht dem Glauben an Jesus Christus, sondern dem Glauben Jesu Christi. Und das ist die große Frage, die uns hier gestellt wird und die dann mit dem Schluss auch dieses Briefes Beantwortung finden sollte. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Und doch, so wissen wir, hat der Herr auch hier einen klaren Blick für die augenblicklichen Verhältnisse, nicht nur zur Zeit, da Antipas mein treuer Zeuge war. der da, wo der Satan wohnt, der von euch oder bei euch war und da, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Auch das ist ein verstecktes Lob. Der Mann, der lebte nicht mehr. Wir wissen auch nicht, wie lange die Zeit der Ermordung zurücklag, als der Herr das hier erwähnt. Es zeigt uns aber, dass nichts den Augen des Herrn, ja, man kann hier noch mehr sagen, nichts dem Herzen des Herrn entgeht. Er stellt diesem Antipas einer gegen alle ein persönliches Zeugnis aus. Er ist mein treuer Zeuge gewesen. Wenn er das unpersönlich gesagt hätte, er ist ein treuer Zeuge gewesen, dann wäre das schon viel wert. Aber er sagte, er ist mein treuer Zeuge gewesen. Die Augen des Herrn haben diesen Antipas vom Himmel her begleitet, haben jede Lebensäußerung und auch seinen schweren Stand, der aus seinem Namen herleiten kann, beobachtet. Er gehört mir, sagt der Herr, und er ist auch meinetwegen treu gewesen. Wir haben hier zu Anfang dieses Sendschreibens ein außerordentlich schönes Zeugnis. Aber dieser treue Zeuge war nicht mehr. Aber ich habe ein weniges wider dich. Und dann kommt das, was die Gegenwart der Versammlung in Pergamus ausmachte. Du hast etliche mit falscher Lehre, mit der Lehre, die geistliche Qualitäten fördern will und auf der anderen Seite Freiheit für fleischliche Betätigung bis zum Schmutz der Hurerei zulässt. Wie ernst ist das? Wir merken an dieser Stelle ganz genau, dass der Herr scharf beobachtet. Auf der einen Seite erfreut es sein Herz, du hast an meinem Namen, an meinem Glauben festgehalten, meinen Glauben nicht verleugnet, trotz der unglücklichen Lage dieser Stadt. Und auf der anderen Seite, aber ich habe ein weniges, darf ich das hinzufügen, heute, wo ich euch schreiben lasse, wider dich. Es ist schade, wenn eine Zeit geistlicher Reife, geistlichen Segens und Lebens ihr Ende findet. Und sie findet hier nicht ein Ende wie bei Smyrna durch Verfolgung und Märtyrertod, sondern durch Vermischung, unterlaufen durch falsche Belehrungen. Das sollten wir für heute Abend aus diesem Sendschreiben mitnehmen. Wobei ich noch einmal das herrliche, positive Urteil des Herrn vor unsere Herzen stellen möchte. Man kann sagen, der Herr beobachtet uns in unserer Anhänglichkeit und Treue zu ihm. Und das erfreut sein Herz. Und das vergisst er auch nicht. Aber möchte es doch tatsächlich eine Nachahmung bei uns finden, seinen Namen, an seinem Namen festzuhalten. Diese Welt gibt uns keine Sicherheiten auf keinem Gebiet und keine gut gemeinte Versicherungsgesellschaft schließt die Schäden ein, die unsere Seele erleidet, wenn wir nicht an seinem Namen festhalten. Das heißt nicht nur von ihm ein Zeugnis geben, ihn als die starke Burg, wie der Psalmist es sagt, nicht nur als Recht erkennen sondern in Gefahrenzeiten wie hier bei falscher Lehre uns zu diesem Namen Jesu hinbergen, der auch für uns und unser geistliches Leben eine starke Burg ist. Wir wollen morgen Abend an dieser Stelle weiter fortfahren und ich lade dazu herzlich ein.